Lebenshilfe von 10 Uhr bis 11 Uhr, heute mit dem Thema Umgang mit dem Trotz. Das hören Sie bei Radio Horeb. Und zu Gast haben wir heute Christa Mewis. Sie ist weithin bekannt. Einen schönen Gruß in den Norden nach Uelzen. Schönen guten Morgen, Frau Mewis.
Guten Morgen, Frau Engert.
Sie sind Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Das nur kurz vorab für die, die es noch nicht wissen. Und durch die Sendung heute begleitet sie Anjuta Engert. An einem mangelt es vielen Kindern heute nicht, an Durchsetzungskraft und einem starken Willen zur Selbstbehauptung. Ich mache das so, wie ich das will, ist ein nicht selten gehörter Satz, der manche Großeltern hellhörig werden lässt oder gar den moralischen Zeigefinger erheben lässt. Na na, so aber nicht. Und mittendrin im Geschehen stehen sie nun, die Eltern, und sollen ein Stimmengewirr aus sich widersprechenden Erziehungsstilen auf einen Nenner bringen. Nicht selten ziehen die Kinder am Abend eines ganz gewöhnlichen Erziehungsalltages noch einmal alle Register aus ihrem Bewegungsarsenal, toben wild herum, während sich die Eltern nur eines wünschen, dass die Kinder doch endlich friedlich schlafen, damit die Eltern selbst endlich erschöpft auf die Couch sinken können. Verkehrte Welt? Oder der ganz alltägliche Wahnsinn mit mehreren Kindern im Kleinkindalter? Vorbei sind die Zeiten, wo nach Zucht und Ordnung herrschten und Kinder in einer Atmosphäre von Strenge und Autoritätsgehabe zu geduckten Obrigkeitshörigen herangezogen wurden. Als ebenso untauglich hat sich die konsequent durchgeführte anti-autoritäre Erziehung erwiesen, die im Persönlichkeitschaos endete. Dazwischen hat sich ein demokratischer Erziehungsstil herdurchgesetzt, in allen Variationen und Schattierungen. Eltern sind dadurch viel stärker gefordert, denn die individuellen Entwicklungsspielräume der Kinder brauchen viel Geduld, Zeit und Nerven und nicht zuletzt ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl und geschicktem Taktieren. Man denke nur an die pubertierenden Heranwachsenden, zu denen man ja selbst einmal gehörte. Und Eltern agieren heute an verschiedenen Fronten, da es oft wenig Übereinstimmung in den Wertvorstellungen gibt. Was bei den Müllers am Mittagstisch gilt, muss für die Schmidts nebenan noch lange keine Bedeutung haben. Nur für den kleinen Lukas wird es umso schwieriger, wenn er überall andere Regeln und Wertvorstellungen antrifft als die, die er von zu Hause kennt. Seine Eltern wird er mit den anderen, viel interessanteren Gepflogenheiten konfrontieren, und wenn eben Lukas sowieso gerade in der Trotzphase ist, na dann viel Spaß. Aber damit in die Erziehung ein bisschen Gelassenheit kommt, wollen wir in der nächsten Stunde über alle Fragen sprechen, die sich aus dem Umgang mit dem Trotz ergeben. Ja, und dazu haben wir einen ehrenwerten Gast, wie gesagt, Frau Mewis. Sie sind immer noch ganz agil, Sie sind Jahrgang 1925. Da stelle man sich mal vor, wie kommt es, dass Sie immer noch so rege Vorträge halten, dass Sie, ja, Sie sind nie in Pension gegangen. Sie sind sozusagen immer aktiv und agil geblieben durch das, was Sie auch verändern wollen, seit 30, 35 Jahren immer wieder anmahnen. Hat Sie das wach gehalten?
Doch, das würde ich schon meinen. Aber ein hohes Alter in Tatkraft haben zu dürfen, ist natürlich nichts weiter als Gnade, Gnade Gottes. Aber Sie haben natürlich recht, Frau Engert, nicht, wenn man erfüllt ist davon, dass eine bestimmte Tätigkeit sehr notwendig ist und dadurch sehr sinnvoll, dann hält es gleichzeitig frisch.
Der Hauptaspekt jetzt so Ihrer Zielrichtung, wenn ich das vielleicht so zusammenfassen kann, war wahrscheinlich immer auch Kindern, Jugendlichen das oder das zu vermitteln, was Kinder notwendigerweise brauchen. Die Liebe, die Geborgenheit, nicht die Zügellosigkeit. Sie mahnen auch immer wieder an die Sexualisierung der Gesellschaft, viele Pervertierungen, in denen wir leben und die wir vielleicht manchmal gar nicht mehr so wahrnehmen, wohin das führen kann.
Ja, was mich speziell in die Öffentlichkeit getrieben hat, war die Erkenntnis, dass die Erziehungspraktiken zum Teil so wenig natürlich mehr sind, immer künstlicher werden durch die größeren Möglichkeiten, die wir durch die Technik bekommen haben, dass darüber hinaus Ideologien in einfließen in die Pädagogik, in die Geisteswissenschaften, in einem Maße, die den Kindern so unbekömmlich sind, dass es daraus schwere Fehlentwicklungen gibt, die dann viele junge Menschen oder lebenslänglich nicht in die Lage versetzen, liebesfähige und arbeitsfähige Menschen zu werden. Diese drohende allgemeine Gefahr, die hat mich vor allen Dingen in die Öffentlichkeitsarbeit gebracht.
Ja, und Sie haben über 100 Bücher veröffentlicht, zahlreiche Vorträge gehalten, viele Preise auch erhalten. 2001 den Deutschen Schulbuchpreis über das Buch, was auch heute so ein bisschen im Mittelpunkt steht, nämlich Erziehen, Lernen. Wie sehen Sie das jetzt nach dieser Entwicklung? Hat es was gebracht? Es hat natürlich Früchte gebracht, aber wie sehen Sie die gesamtgesellschaftliche Entwicklung? Sind wir dann an einem Wendepunkt angekommen?
Ja, ich bin da wieder ganz hoffnungsvoll. Die negativen Auswirkungen sind jetzt so massiv geworden, dass jetzt eine Ahnung durch die Bevölkerung gibt, dass sie sich nicht mehr einfach so einlullen lässt von Parolen auch, die häufig den Kindern und den jungen Menschen gar nicht gut tun. Und dass sie aufwachen und eigentlich schon Widerstand leisten möchten. Und jetzt brauchen sie gerade in dieser Situation statt Desinformation Information, was für ihre Kinder nun wesentlich ist und was auch zu ihrem Glück notwendig ist. Nicht, denn wir alle, die wir Kinder erziehen oder die daran beteiligt sind, wie ich auch psychotherapeutisch, wünschen ja nichts sehnlicher, als dass es den Menschen gut geht, dass sie glücklich werden und dass sie sinnvoll in ihrem Leben so arbeiten können, dass ihr Leben erfüllt ist.
Zu dieser Information wollen wir auch heute beitragen und wie gesagt in den nächsten 60 Minuten uns fragen oder befassen mit dem Thema Umgang mit dem Trotz. Welche Bedeutung hat denn nun die erste Trotzphase im Kleinkindalter für die Entwicklung des Kindes?
Das Wichtige ist erst einmal für die jungen Eltern zu wissen, dass es gewissermaßen eine Trotzphase gibt, also eine Phase, in der es notwendig ist, dass das Kind nun nicht mehr von Anfang an das liebe, kleine, gehorsame Engelein ist. Der Trotz ist eine noch natürlich recht blinde und ungeordnete Möglichkeit, ein Impuls des Kindes, sich zur Wehr zu setzen, sich zu verselbstständigen. Ohne Selbstständigkeit des Menschen kann er nicht erwachsen werden. Es ist also ein Antrieb, der mit erheblicher Wucht dann in die Kinderstuben einschlägt.
Ja, buchstäblich schlägt er manchmal ein. Und jetzt haben wir es ja mit ganz unterschiedlichen Kindern und auch Charakteren zu tun. Es gibt die ganz Vitalen, bei denen schlägt es wahrscheinlich wirklich dann noch mehr zu Buche als vielleicht die ruhigen und bedächtigeren Kinder. Jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, etwas zu sagen, was so allgemeingültigen Charakter hat. Also wie reagiere ich jetzt als Eltern, als Erzieher sinnvoll auf mein trotzendes Kind? Zum einen, Sie haben es gesagt, das ist eine notwendige Entwicklung. Das hilft ja schon mal, viele Dinge auch nicht persönlich zu nehmen, um Gottes Willen. Aber wie kann man sinnvollerweise jetzt umgehen mit trotzenden Kindern? Vielleicht haben Sie ein Beispiel?
Ja, das Erste und Entscheidende haben Sie eben schon gesagt, Frau Engert. Das Wichtige ist, dass wir das nicht persönlich nehmen, dass wir als Mütter schon ganz und gar, die Väter sind da meistens noch ein Stück sachlicher, dass wir Mütter nicht das Gefühl haben, jetzt hat dieses Kind mich plötzlich nicht mehr lieb, obgleich ich doch nun in den ersten im ersten Lebensjahr, in den ersten zwei Jahren schon einen solchen erheblichen Einsatz für dieses Kind geleistet hat und jetzt durch dieses Nein sagen, durch diese Widerworte, durch dieses Andersmachen können die Mütter sehr häufig die Fehlvorstellung entwickeln, das ist ein Zeichen, dass das Kind jetzt ja mich ablehnt, mich als Person ablehnt. Und deswegen ist das Allerwichtigste, dass dieses als erstes erkannt wird. Jetzt gerät das Kind in eine Verselbstständigungsphase, die es von innen her häufig zwingt, das Gegenteil zu tun oder zu artikulieren oder mit der Mutter zu verdeutlichen, das zu seiner Entwicklung unbedingt wichtig und notwendig ist. Denn jeder Mensch muss ja sich selbst behaupten lernen. Und deswegen gehört der Trotz in die Phase der Entwicklung des Selbstbehauptungstriebes. Wir haben da Entwicklungsphasen und deswegen ist auch nicht eine Erziehungsweise, entweder streng oder lasch oder die richtige für alle Zeiten. Wir müssen uns nach dem Kind richten, nach den Entwicklungsphasen des Kindes. Das ist das Entscheidende. Und dann können wir auch mit mehr Souveränität, mit größerer Gelassenheit es aushalten. Wir nehmen es dann nicht persönlich und erst recht nicht moralisch. Dann werden wir diesem Geschehen nicht gerecht.
Wenn Kinder jetzt da sehr impulsiv immer reagieren und man dann dazu neigt, dann zu viele Verbote auszusprechen, welche Verbote sind denn sinnvoll in der Kleinkindphase und wo sollte man sagen, nein, also das sollte man akzeptieren oder gewisse Dinge akzeptieren, dass man eben nicht zu viel Verbote bekommt?
Ja, nicht im Einzelnen wird es dann zunächst schwierig, aber dennoch, wenn man das Kind wieder in seiner ganzen Unbeholfenheit noch im Kopf hat, das ist ja, diese Trotzphase geschieht ja vom 2. bis zum 4. Lebensjahr, dann ist es von größter Wichtigkeit, dass man jetzt als erstes einmal ins Auge fasst, es darf gewiss nicht die Dinge tun, die sein Leben in all seinem Unverstand, den es ja noch hat, gefährdet. Natürlich ist es verboten, über die Straße zu laufen, wo die Autos heranbrausen. Natürlich ist es verboten, mit einer Schere in einer Steckdose herumzufummeln. Natürlich ist das verboten, auf Stühle zu klettern, auf die Lehnen von Sesseln, um dann in die Gefahr zu geraten, mitsamt dem Stuhle umzukippen und dergleichen mehr. Und es ist hier natürlich von größter Wichtigkeit, diese Dinge, die für das Kind gefährlich werden, konsequent mit einem Nein, mit einem energischen Nein belegt werden. Da sollte es so viel Konsequenz wie möglich geben. Wobei es natürlich positiv ist, wenn man eine solche Wohnmöglichkeit hat, dass jetzt das Wohnen so eingerichtet ist, dass nicht das Kind fortgesetzt nur auf Verbote stößt. Dass sie in die ganzen Zimmer belegt sind, bis in die unterste Etage, zum Beispiel mit Büchern, dann wird das Kind binnen Kurzem den Impuls entwickeln, gerade die Bücher, die in seinem Bereich sind, in seiner Höhe, die es erreichen kann, herauszuholen. Nichts liebt ein Kind mehr, als auf diese Weise das Fallgesetz zu prüfen. Es weiß natürlich nicht, was es tut, aber es macht ihm einfach Vergnügen zu erreichen, dass jetzt etwas zu Boden fällt. Das geht ja schon im Säuglingsalter los. Und dann muss es hier auch bestimmte Dinge geben, die nun wirklich konsequent verboten sind, aber nach Möglichkeit, dass die Wohnung auch, solange die Kinder klein sind, so eingerichtet wird, dass auf diese Weise nicht fortgesetzt Nein gesagt werden muss.
Also muss man eben mal die kostbaren Vasen von der Fensterbank wegräumen oder vom Tisch, vom Couchtisch oder wie auch immer, sich eben auch dahingehend umstellen.
Ja, richtig. Oder zum Beispiel auch die Steckkontakte nicht bedeckt sein, entsprechende Maßnahmen vornehmen. Nicht auch in der Küche. Das ist von größter Wichtigkeit, dass hier von vornherein nicht überflüssiges Nein so ausgesprochen werden muss, in einer solchen Fülle, dass das Kind davon eingeengt wird. Denn weil es ein positiver Aspekt ist, der sich hier durchsetzt, ein positives Üben des so wichtigen Selbstbehauptungstriebes, deswegen braucht das Kind in dieser Phase ganz gewiss nicht nur das Nein, das Eingeengtwerden auf Verbote, die von allen Seiten kommen.
Geschichten. Sie hören Radio Horeb, Lebenshilfe, mit dem Erziehungsratgeber Umgang mit dem Trotz. Und wir haben als Gesprächsgast Christa Mewis. Sie ist zugeschaltet aus Uelzen. Ich möchte etwas zitieren. Die Gesellschaft, in der wir leben, muss lernen, oder wir müssen es lernen, eine für ihren Fortbestand wichtige Funktion dadurch zu erfüllen, dass sie sich in verstärktem Maße dem Kinde zuwendet und jede erdenkliche Vorsorge trifft, um einen möglichst ungestörten Ablauf seiner Entwicklung zu gewährleisten. Das schrieb Hermann Gmeiner in einer kleinen Schrift. Sein Lebenswerk waren die SOS-Kinderdörfer. Und ich denke, das trifft auch so ein bisschen den Kern der Zeit heute. Wir sind ja schon früh in einem Kinder sind früh in einem Zeitkorsett eingespannt, in den vollen Terminkalender und die Hetze der Erwachsenen eingespannt. Unsere Gesellschaft ist nicht kinderfreundlich, kann man nicht sagen, obwohl Kinder vielleicht gerade auf dem Weg von der Haustüre bis zur nächsten Wiese, wenn es die überhaupt noch gibt, würden sie gerne stehen bleiben und alles erkunden, an jeder Blume, an jedem Stein verweilen können. Wir Eltern sind, natürlich müssen wir etwas schaffen, ist auch ganz klar und natürlich. Auf der anderen Seite führt das noch zu zusätzlichen Konflikten und Spannungen. Wie kann man die zusätzlichen Spannungen vermeiden und dennoch Anstehendes erledigen?
Ja, Frau Engert, als erstes ist das ja eine Sache der Organisation. Dass man als allererstes könnte man hinzufügen, dass man erkennt, wie wichtig es ist, dass das Kind auch einmal irgendwo verweilen kann, sich einfach mal anschaut, wie ein Regenwurm sich aus der Erde wühlt oder dergleichen mehr, daneben hockt und dieses Geschehen abwartet, nicht während Mutter nun aber dringend zum Supermarkt muss und dergleichen mehr. Es lohnt sich dennoch, jetzt dieses Kind in dieser Phase der Neugier, des Aufnehmens, der Beachtung und des auch erklärt haben wollen letztlich, dann nicht zu unterbrechen. Es lässt sich manchmal nicht ändern, daran ist gar keine Frage. Aber das für sehr wert zu halten, das bewirkt schon, dass man es doch auch dann so beachtet, dass es nicht einfach für sinnlose Zeitverschwendung genommen wird und unterbrochen wird. Denn es entwickelt sich ja in dieser Phase, in dieser Kleinkindphase, in der auch die Selbstständigkeit sich entfalten will, gleichzeitig auch die schöpferische Neugier und auch die Möglichkeit zur schöpferischen Fantasie. Wenn wir das alles drosseln, dann erzählen wir vielleicht ganz nette, angepasste Menschen, aber nicht das, was in der ganzen Fülle und der ganzen Breite in diesem Kind angelegt ist und sich entfalten will. Und einem Kind zu verhelfen, dass es zu seiner optimalen Entfaltung kommt, das zahlt sich ja insofern aus, als das Kind ja dann auf dem Boden dieser Gegebenheiten so vielerlei Interessen entwickelt. Ein Kind, das nur in ein Korsett geschnürt ist, der Reglementierungen und der Vorgaben, das langweilt sich später auch viel eher und ist dann viel häufiger nicht produktiv. Und das tut uns dann wieder leid, berechtigterweise, weil etwas zu früh beschnitten ist, was sich im Ansatz nicht hat entfalten können.
Zeitkorsett oder überhaupt Korsett kann das auch sein, dass vielleicht viele Mütter auch meinen, sie müssen viel unternehmen, ihre Kinder ständig auf dem Rücksitz im Auto umherkutschieren, schon die Säuglinge auch ständig mit in den Supermarkt nehmen, alles erledigen, was erledigt werden muss oder was sie meinen, was erledigt werden muss, dass man dadurch die Kinder auch schon frühzeitig ein bisschen abstumpft, vielleicht auch entweder ihre Trotzphase umso stärker hervorruft oder sie drosselt.
Ja, und die Kinder auch unruhig macht. Nicht, wenn sie dann sehr stark reglementiert werden, dann schwindet häufig der massive Trotz, nachdem sie so eine Phase gehabt haben, in der sie unentwegt und fortgesetzt herumgeschrien haben. Aber sie sind gleichzeitig dann häufig nicht so glückliche Kinder Und es zeigen sich dann auch manchmal schon Verhaltensstörungen. Das Kind fängt an, sich die kleinen Locken auszureißen oder fängt an, an den Nägel zu beißen oder dergleichen mehr. Das sind Zeichen, dass wir jetzt an einer wichtigen Entfaltungsphase zu sehr eingegriffen haben, sodass das Kind mit einer unterdrückten Aggression antwortet. Es ist dann nicht mehr trotzig nach außen, sondern wendet das eben gegen sich selbst. Gewiss nicht wünschenswert.
Kommen wir vielleicht noch mal einmal auf die Erziehungsmittel zu sprechen. Welche sind denn angebracht? Wir haben ja, oder Sie haben schon verdeutlicht, es gibt natürlich im Kleinkindalter ganz selbstverständliche Verbote, die einfach das Leben des Kindes gefährden. Aber daneben gibt es ja auch zu respektieren, dass Eltern auch ihren Bereich haben oder dass die Mutter nicht möchte oder dass das Kind am Computer etwas macht oder hier rumdrückt oder in ihre privaten Sachen geht. Die müssen dann entsprechend weggestellt werden. Es gibt dann nochmal ein anderes Maß an Grenzen und auch Verboten zu setzen. Aber wie tut man das oder mit welchen Erziehungsmitteln? Und wenn ein Kind meinetwegen ganz tobend reagiert, was macht man, wenn es alleine aus diesem Zustand nicht mehr herauskommt?
Ja. Das ist ein sehr wichtiges Problem. Nicht, denn die Kinder lassen sich ja das Nein, das Gegen-Nein der Eltern nicht einfach dann gefallen in dieser Phase, sondern sie versuchen dann, ihren Willen gegen den Willen der Eltern durchzusetzen. Und das tun sie ja nicht mit pfleglichen Argumenten, sondern das zwingen sie in allgemeiner Weise eben einfach durch Brüllen. Sie schreien drauf los oder sie werfen sich auf den Boden und strampen oder treten gegen die Türen oder dergleichen mehr. Und das ist natürlich sehr scheußlich. Lässt sich aber keineswegs immer vermeiden. Nicht, wie Sie sagten, eben mit dem Computer. Es gibt ja auch Dinge, die um der Gesundheit des Kindes willen mit und ohne Trotzphase durchgesetzt werden müssen. Zum Beispiel das sehr mühsame Schlafen gehen, was nun einfach für Kleinkinder, was für jeden Menschen notwendig ist. Welches Kind sieht das einfach von sich aus ein? Es wird ins Bett gebracht und es wird wundervoll gesungen und es wird gebetet und es wird noch eine Geschichte vorgelesen und dann wird das Licht heruntergeschraubt, ganz dunkel zu machen ist nicht gut und dann möchte man doch, dass das Kind jetzt schläft und es denkt gar nicht dran, es schreit einfach. Und dann darf man sich natürlich nicht erweichen lassen an der Stelle. Es muss dann konsequent walten, das Kind hat jetzt erlebt, es ist ganz und gar schön abgeliebelt worden, um es einmal so zu sagen. Dann muss man ihm jetzt diesem 2- bis 4-jährigen Kind, ich spreche jetzt nicht vom Säugling, eben auch gönnen, dass es jetzt also eine Phase, etwa eine 5- bis 10-minütige Phase, seinem totalen fürchterlichen Unmut über diese bösen Eltern, die da jetzt das Kind zum Schlafen zwingen wollen, auszuhalten. Diese und andere Situationen sollten aber nicht ganz ohne, dann doch wieder ohne Rückmeldung bleiben. Also vor allen Dingen, wenn das Kind am Tage trotzt und das Kind nicht wieder herausfindet, muss es zunächst schreien dürfen. Am besten irgendwo in seinem eigenen Zimmer, in seinem Bettchen, in das man dann gestellt wird, dass ihm es nicht so selbstverständlich herauskrabbeln kann oder dergleichen mehr. Es hat keinen Zweck, dann einfach in dieses nun emotional tief erregte Kind einzugreifen, jetzt gar mit Schlägen zu antworten oder mit Schlägen zum Schweigen zwingen zu wollen. Das ist eine sehr falsche Methode, denn Gewalt erzeugt Gewalt. Und das Kind jetzt, oder auch mit Beschwichtigungen, mit Gummibärlein oder so, dann in diese Phase des erregten Kindes eingreifen zu wollen, das ist meistens erfolglos auch. Es muss seine Phase haben, wo es jetzt nun seinen Unmut und seinen Trotz herausschreien darf. Mhm. Und wir Erwachsenen erleben dann auch, dass nun die Sirene leiser wird. Nicht? Vor allen Dingen, jetzt meine ich jetzt nicht in der Situation am Bett am Abend, sondern am Tag, wenn es da eine Auseinandersetzung zwischen den Erziehenden und dem Kind gegeben hat. Mhm. Dann allerdings, dann darf und sollte man eingreifen bei einem zweijährigen Kind. Dann, wenn es jetzt schon praktisch aufgehört hat, wenn es aus der Erregung herausgekommen ist, dann sollte man es auf den Schoß setzen und sagen, der böse Trotz, der hat jetzt nun hier mal wieder, ist mal wieder hart gewesen, komm, und am besten ist ein kleines Taschentuch zu nehmen und die Nase zu schnauben und vielleicht auch den Trotz dann gemeinsam in die Toilette zu werfen und in die Spülung zu ziehen und zu sagen, wie gut, jetzt ist der Trotz wieder weg, oder ist aus der Tür und aus dem Fenster den Trotz hinaus zu werfen. Denn das Kind erlebt diese seine Phase dann auch doch als eine fremde Angelegenheit und möchte dann selbst diesen Trotz nicht mehr haben. Da ist es gut, dass wir mit solchen Hilfen kommen.
Also sucht dann nachher auch wieder die Geborgenheit der Mutter oder die Rückversicherung, ist noch alles in Ordnung und gehört.
Ja, gewiss doch. Mhm. Es darf die Sonne nicht über dem Konflikt, der darf nicht offen bleiben. Mhm. Es muss wieder eine Harmonie hergestellt werden. Das Kind braucht ja die Liebe und die Nähe der Mutter und des Vaters, der Großmutter.
Ja. Wie ist es bei älteren Kindern, die jetzt auch schon mehr Verstand haben und die auch schon bewusst ihre Mittel einsetzen? Zum Beispiel eben der Abend ist wahrscheinlich immer so ein bisschen der Knackpunkt, weil wirklich alle müde sind und Kinder dann oft gerne noch aufdrehen, nicht zuhören oder nur stören beim Gebet, beim Singen oder ihre Schimpfwörter vor sich hin sagen, einfach weil sie wissen ja, welche Mittel sie in der Hand haben, um Eltern herauszureizen, aus der Reserve zu locken. Das fordern sie ja direkt heraus. Ja, Kinder fordern einfach die Eltern heraus. Aber wie können sich Eltern nicht auf Machtkämpfe einlassen?
Nein, sie sollten sich auf gar keinen Fall auf Machtkämpfe einlassen. Nicht, sie sind die Stärkeren. Sie sind die körperlich Stärkeren. Sie sind die geistig Stärkeren. Und es ist ein unfairer Kampf, wenn man da einfach mit direkter Konfrontation dagegen angeht. Das ist im Grunde dem ja noch unvollkommenen Status des Kindes nicht gemäß. Und deswegen ich sage gern zu den Müttern, kurz betont und einfach sollten die Verbote sein. Jetzt ist Elternzeit, jetzt habt ihr in euren Zimmern zu bleiben. Natürlich nicht, wenn die Kinder krank sind, nicht, wenn sie sich verletzt haben, nicht, wenn irgendetwas noch auf den Nägeln brennt. Das sind Ausnahmen. Nicht? Aber es sollte auch hier immer eine klare Konsequenz geben. Nicht auch gegen den Ungehorsam der älteren Kinder, etwa im Grundschulalter dann. Das kann man ja nicht mehr als Trotzphase bezeichnen, sondern das sind natürlich dann die Versuche der Kinder, Macht über die Eltern auszuüben. Das tun sie nicht bewusst, aber ihr Selbstbehauptungstrieb in ihnen versucht das allemal. Und da müssen wir die echt Überlebenden, die Überlegenen sein. Die Überlebenden auch.
Ja, wir überleben natürlich auch, indem wir etwas zu uns nehmen und etwas essen. Und oft am Mittagstisch gibt es ja auch dann die Szenen, die manchmal zum Eklat führen, weil vielleicht die kleineren Kinder mit den Händen essen möchten oder mit dem Essen spielen, die Älteren sich weigern, irgendetwas zu essen. Wie können wir da eine Ruhe hineinbringen?
Ja, das ist sehr schwer. Aber als erstes möchte ich den modernen Familien sagen, um Himmels Willen, verliert nicht den Mut daran, doch gute Mahlzeiten, Familienmahlzeiten weiterhin zu wollen und zu gestalten. Wenn es am Mittag nicht geht, dann wenigstens am Abend, aber mit den kleinen Kindern geht es ja meistens auch schon am Mittag. Und dann auch dort doch erhebliche Spielregeln zu setzen, die konsequent durchgeführt werden. Zum Beispiel, wir schmieren nicht mit Essen. Nicht auch den Grundschulkindern kann das schon deutlich klar gemacht werden. Das Essen ist viel zu wenig selbstverständlich. Jedes Essen ist ein Geschenk von Gott und dass wir es haben dürfen, ist eben auch eine ganz große Gnade, die ja so viele arme Kinder in den Entwicklungsländern nicht haben. Und schon aus Ehrfurcht vor diesem Geschenk schmieren wir nicht mit Essen herum. Und wer es dann tut, ich meine jetzt bei den Grundschulkindern, denen, die schon die das schon wissen und begreifen können, die schon so weit entwickelt sind, die müssen unter Umständen, wenn bei der dritten Ermahnung nichts erfolgt, müssen dann in der Küche essen oder umgekehrt, müssen dann eben in ihrem Zimmer essen. Oder nicht im schlimmen Fall, wenn nun wirklich der absolute Widerwille gegen die Eltern sich hier breit macht, dann auch einfach herausgeschickt werden und bekommen eben am Abend wieder etwas zu essen, wenn sie hier willentlich trotzig sich verhalten haben. Kinder brauchen Grenzen. Die antiautoritäre Erziehung hat sich ganz gewiss nicht bewährt. Sie hat sich nicht bewähren können. Das haben die Menschen seit Rousseaus Zeiten immer einmal wieder versucht, den Versuch zu machen, gar nichts zu erziehen bei den Kindern und die dann in der merkwürdigen Hoffnung, dass dann daraus wundervolle Engel werden. Aber das ist nicht der Fall. Der Mensch hat einen sehr starken Selbstbehauptungstrieb, er muss sich entfalten, aber der Selbstbehauptungstrieb wuchert, wenn das Kind dann nicht auf seine Grenzen hingewiesen wird, was ja an sich natürlicherweise dadurch geschieht, dass wenn da eine Familie ist und Geschwister da sind, dann sorgen schon die Geschwister als ein außerordentlich positiver Erziehungsfaktor dafür, dass das einzelne Kind auf seine Grenzen hingewiesen wird.
Und dennoch herrscht so viel Unsicherheit und auch Klärungsbedarf darüber, eben wo sinnvolle Grenzen angebracht sind. Man findet immer wieder Vorträge zu dem Thema. Da geht es dann erstmal darum, dass Grenzen eben überhaupt sinnvoll sind. Aber es ist doch oft eine Frage, wo sie dann gesetzt werden sollen oder wie und wie intensiv und welche Folgen hat das denn, wenn zu wenig Grenzen gesetzt werden?
Ja, wenn zu wenig Grenzen gesetzt werden, gerät der Mensch ins Chaos. Er wird dann auch unersättlich. Er wird machtunersättlich. Können wir dann bei den großen Potentaten im Übelsten sehen. Die Hitlers und die Stalins, die fressen dann Länder. Aber unsere Kinder fressen dann unseren Willen auf, fressen dann unseren Eigenbereich auf. Und jeder Mensch hat ein Recht auf seinen Eigenbereich. Nicht jedes Kind und jeder Erwachsene. Und dem können wir uns nicht ausliefern. Der Mensch ist nicht von Anfang an ein Christ. Der Mensch ist nicht von Anfang an einfach so ein gutartiges Engelein, sondern er ist ein Wildling. Nicht ein Wesen, dessen Antriebe, damit es leben kann, sich entfalten. Und zu diesem Hauptantrieb gehört der Selbstbehauptungstrieb, der darauf aus ist, sich möglichst viel Freiraum zu schaffen, den Freiraum so auszudehnen, wie es auch nur irgend möglich ist. Und um hier das nötige Maß zu schaffen, brauchen wir die Sozialisation des Kindes am besten sorgsam und individuell gestaltet in der Familie.
Bevor wir dann auf Verhaltensauffälligkeiten zu sprechen kommen, auch im zweiten Teil der Sendung dann auf die zweite Trotzphase in der Pubertät, machen wir dann noch ein paar Takte Musik.
Thank you.
Sie hören Radio Horeb heute mit dem Erziehungsratgeber in der Sendereihe Lebenshilfe Umgang mit dem Trotz. Und als Gesprächsgast haben wir Christa Mewis aus Uelzen. Wir haben eine Hörerin, Frau Frisch möchte ich begrüßen aus München. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage zu Erziehung, und zwar, mein Sohn ist fast 2 Jahre alt und ich bin leider alleinerziehend. Und da, ja, da bin ich in vielen Sachen ziemlich unsicher, halt auch mir Grenzen setzen, und bin manchmal total überfordert. Und ja, wie geht man damit um, oder wie gut ist das oder wie schlecht ist es eben alleinerziehend, allein zu erziehen ein Kind? Also der Vater meines Kindes besucht es 2-mal in der Woche, aber das ist leider, das Verhältnis ist auch nicht so gut, und zwischen uns ist es auch ziemlich große Spannung. Und ich überlege, ob ich vielleicht den Kontakt ganz abbreche. Ja, es sind halt viele Fragen. Vielleicht weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie passend ist.
Sich um einen kleinen Sohn?
Ja, also er ist fast 2 jetzt. Im April wird er 2 Jahre alt. Ja.
Ja. Also in Bezug auf den Vaterbezug, ich würde den Bezug doch auf gar keinen Fall abbrechen. Kinder brauchen nicht nur die Mutter, sie brauchen auch den Vater. Und es ist, so hat sich auch erwiesen in wissenschaftlichen Untersuchungen, gar nicht so nötig, dass der Vater ständig und immer dabei ist. Also wenn nur der Geist des Vaters über dem Wasser schwebt, nicht, hat die Bindungsforscherin Karin Grossmann neulich festgestellt, dass das Kind aber auch ein männliches Vorbild hat. Denn er soll ja eines Tages ein kleiner Mann werden. Nicht? Er muss ja von der Mutter los. Das muss er Gott sei Dank noch nicht mit 2. Das muss er nachher zwischen 14 und 15. Aber dass doch dieses Mannvorbild da ist und dass er es positiv erlebt, das ist für sie als alleinerziehende Mutter, die sich von diesem Mann hat trennen müssen, das wichtigste, das schwerste Problem, diesen Mann im Beisein des Kindes doch so anzunehmen, dass das Kind den Vater positiv erleben kann. Das ist eben sehr schlimm, wenn es ihn negativ erlebt.
Aber das Problem ist eben, dass ich den Eindruck habe, dass es oft nicht so positiv ist wie meinen Sohn. Also dass er praktisch, also dass mein Vater also ziemlich die Grenzen überschreitet und
was für Grenzen überschreiten?
Zum Beispiel, wenn mein Sohn nicht möchte, dass er nimmt ihn trotzdem, also der geht gar nicht auf ihn ein oft, oder er gibt ihm Kaffee, und ich ärgere mich dann und ich sage, mein Gott, tu das nicht, und wir streiten halt vor ihm, ja, und das finde ich einfach...
Nein, das ist nicht positiv, aber als erstes würde ich sagen, er sollte dann, wenn er da Schwierigkeiten hat, mit Kindern überhaupt umzugehen, sollte das in ihrem Beisein geschehen. Er sollte das Kind dann eben erst noch nicht mitnehmen müssen. Und dann ist es am besten, dass sie ihm kleine Briefchen schreiben. Liebevolle Briefe. Es hat keinen Sinn, da Streit zu machen. Nicht? Es schadet nur dem Kind. Nicht? Man kann, das Kind kann es eines Tages akzeptieren, dass Mutter und Vater nicht haben zusammen leben können. Aber es ist schlimm, wenn daraus ein negatives Vorbild wird. Und deswegen, schreiben Sie ihm kleine Briefchen inzwischen und sagen, du meinst es sicher jetzt gut, dass du das Kind sofort aufnehmen willst. Aber du bist ja doch noch fremd für das Kind. Es muss sich jedes Mal wieder an dich gewöhnen. Bitte, nicht versuche das zu berücksichtigen, denn wir wollen doch mit unserem kleinen Sohn ihn eine gute Beziehung entwickeln und ihm Gutes tun. Nicht? Und das Koffein ist für ein 2-jähriges Kind einfach kein Getränk, das dem Kind gut tut. Ich stelle ja den schönen Saft dann zur Verfügung, und dem darfst du ihm dann auch gerne geben. Nicht? Also ich würde, wenn das so einfach nicht ist und sie keine Kontakte zu zweit haben, würde ich kleine Briefchen schreiben. Wirklich freundliche Briefe. Freundliche Briefe, dass sie sich freuen, dass er zu dem Kind Kontakt haben will, dass er seine Vateraufgabe aufnehmen will. Nicht, dass es versuchen Sie es so. Es kann nur durch die Liebe gehen. Ja?
Frau Frisch, vielleicht können Sie sich auch vielleicht etwas ziehen aus Ihren Büchern. Wir haben noch eine weitere Hörerin, die ich auch noch zu Wort kommen lassen möchte.
Gerne.
Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihren Anruf.
Ja, auf Wiederhören
nach München.
Dankeschön.
Frau Kaiser aus Illigshofen, ja. Sind Sie noch dran?
Jawohl.
Guten Morgen.
Grüß Gott. Ich rufe als Oma an und habe 3 Enkel. Der andere ist 3,5. Und das war wunderbar, solange er alleine war. Und jetzt hat die andere Tochter Zwillinge und die sind 1 Jahr alt. Und wenn die da sind, dann ist das so furchtbar eifersüchtig. Schon wenn ich im Kindergarten abhole, ich hole einen Tag in der Woche, weil die Tochter 2,5 Tage arbeitet. Dann fragt er schon, sind die auch wieder da?
Ja.
Und dann die gleiche, gerade die von den Zwillingsmädeln, die fängt jetzt an zu laufen. Und noch schaut man halt zu und das ist niedlich und man lacht. Und der Bub ist, also der Ältere, so furchtbar eifersüchtig. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen können, dass das aufhört.
Und das, der gehört in die gleiche Familie oder ist das, sind das seine
das sind
kleinen
zwei
Cousinen?
Töchter.
Das sind seine Cousinen?
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Also ich würde solche Situationen dann in der nächsten Zeit, wenn es geht, nicht allzu stark provozieren. Nicht, man, nicht wenn, ich weiß jetzt nicht, wie Ihre Wohnverhältnisse
sind. Oh, ich habe eine große Wohnung.
Bitte?
Ich habe eine große Wohnung.
Ja, aber Sie wohnen ja sicher nicht alle zusammen. Nicht?
Nein, nein.
Nicht? Sondern diese Familie lebt doch woanders. Nicht?
Ja.
Ja.
Ja, aber gerade
und wie alt war der kleine Bub, der Eifersüchtige?
3,5.
Ja. Und er hat aber selbst auch ein jüngeres Geschwister?
Nein, noch nicht.
Ah ja, naja. Also nicht, die Kinder sind in diesem Alter keine Mitmenschen. Das sollen sie durch unsere Erziehung erst werden. Und das werden sie erst sehr langsam. Und zwischen 2 und 4 nicht, ist eben eins wichtig für die Kinder, dass sie sich selbst behaupten, dass sie selbst genug Wurzeln kriegen.
Mhm.
Und dadurch steht dann diese Eifersucht, die einem dann den Erwachsenen ja auch sehr ärgerlich ist. Und sie haben dann das Gefühl, dass das Kind irgendwie ja extrem egoistisch ist.
Ja,
es ist auch egoistisch.
Ja.
Es ist auch egoistisch, aber es muss auch noch ein Stück egoistisch sein. Nicht ein Kind, das an dieser Stelle sich intensiv wird, ach, das kann man ja auch verstehen, wissen Sie, so 2 Zwillinge, 1-jährige Zwillinge, wo die ganze Verwandtschaft und alle im Umfeld nicht jetzt auf, sich um dieses Zwillingspaar scharen. Das ist das Zwillingspaar hat dann einen solchen Seltenheitswert, dass er natürlich erlebt, er steht am Rande. Also ich würde diese Extremsituation in der nächsten Zeit, bis er aus der Trotzphase heraus ist, bis er sich besser verselbstständigt hat, noch ein ganzes Stück vermeiden. Es ist, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und ihn lieber dann, also nicht mit jemandem aus der Familie zu Hause sein lassen, während sie dann wieder einen Besuch bei den Zwillingen machen oder dergleichen mehr. Ich würde ihn dann noch ein bisschen schonen.
Anhalte, ja.
Vor allen Dingen muss man ihn verstehen. Nicht, dass er jetzt eben in einer Phase ist, in der die Ausgestaltung seines Ich wirklich wichtig ist. Nicht? Die Eindämmung dieses Ich, dieses Ego, um kein Egoist zu werden, nicht, das kann er besser, wenn er das Ich schon entwickelt hat, zwischen 4 und 5 und 6 und 7. Ich sage gerne im Grundschulalter, da kommt dann die Phase, in der der Schliff notwendig ist. Weil wenn sie dann eben diese Entfaltungsphasen schon hinter sich haben.
Jetzt bin ich richtig froh, ich denke, es gibt so einen richtig egoistischen Menschen. wenn die gleich läuft und noch gucken wir, noch kommt er und springt vorbei und schubst sie um. Und
da gibt es ja viele Geschichten von älteren Geschwistern.
Ja. Und nun eine kurze Frage. Die Zwillingstochter, das gleiche Mädchen, die kann auch schon so zornig werden. Mit diesen jetzt 14 Monate oder 13,5, soll man das einfach lassen? Gerade nach dem Essen?
Mit dem Geschwister?
Nein, selber. Zum Beispiel, wenn nach dem Essen kriegt sie manchmal ein bisschen Schokolade oder gleich ein bisschen Eis und dann möchte sie mehr. Und wenn die Mutter sagt, jetzt ist Schluss, noch schlägt sie den Kopf zurück und wird zornig. Es geht noch schnell vorbei, aber soll man das einfach übersehen?
Ja, ja. Das ist eine natürliche Reaktion nicht, die man aber auch nicht unterbrechen sollte. Man sollte auf gar keinen Fall dann nachgeben.
Neu das beim Ritter, das ist so konsequent.
Eben, nicht, das, man muss dann konsequent sein. Mhm. Man hat Nein gesagt, dann ist es Nein und das mütterliche Nein hat ja dann auch Sinn, denn zu viel Schokolade macht Verstopfung.
Ja, ja. Vielen Dank.
Frau Kaiser, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Anfrage und wenn die Befürchtung damit ausgeräumt ist, dann ist das, hat das hier schon sein Gutes getan.
Jawohl,
vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke für die Sendung, ade.
Wiederhören. Ja, ich möchte noch einmal Hermann Gmeiner zitieren, gerade auch im Hinblick darauf, dass heute viele Mütter zum einen vielleicht überfordert, überlastet sind, weil sie auch keine Verwandten in der Umgebung haben, die sie unterstützen könnten schon in der Säuglingsphase, dass es manchmal schon sehr anstrengend ist, ein Kind vielleicht ein Jahr lang zu stillen, dass aber andererseits auch dann gleich wieder, sobald sich die Wogen geglättet haben, die ersten Wogen, die ersten Anstrengungen in der Säuglingsphase, dass dann wieder geschaut wird, wo kann ich mich selbst verwirklichen, wo kann ich auch eine Befriedigung herbekommen, eine Selbstbestätigung, wo kann ich etwas mit Berufsarbeit oder Erwerbsarbeit tun. Und Hermann Gmeiner schreibt oder schrieb, die Vernachlässigung des Kindes zugunsten eigensüchtiger Erwachseneninteressen stellt einen Raubbau an den Grundlagen der Existenz der Menschheit dar. Wo liegt hier der Hase im Pfeffer begraben? Viele Mütter, die wollen oder können es dann einfach nicht mehr, sind froh, wenn ihre Kinder dann wirklich endlich im Kindergarten sind oder suchen schon gleich die Kinderkrippe. Muss die Schuld ihnen angelastet werden oder was steckt dahinter, dass es vielen zu langweilig ist, zu Hause die Kinder zu hüten und eben da auch diese Trotzphasen durchzustehen?
Ja. Erstmal muss man Herrn Gmeiner eben sehr, sehr zustimmen. Und die Hirnforschung hat uns das ja nun so intensiv belegt. In den ersten 3 Jahren, im Grunde auch dann noch bis zum 5. Lebensjahr, aber in den ersten 3 Jahren entfaltet sich das Gehirn. Und wie es sich entfaltet, ob da Verletzungen entstehen, die dann nachher negative Auswirkungen haben, das hängt so von der Mühewaltung ab. Und es ist ja ein Auftrag an die Mütter, an die Väter, vor allen Dingen an die Mütter, diese erste Lebenszeit. Und natürlich gibt es da traurige Situationen, wo das nicht gehen kann, weil er sonst da nicht raucht, weil gearbeitet werden muss. Dann ist immer noch die Großmutter, das hat sich auch jetzt schon wissenschaftlich erwiesen, sehr viel besser als irgendeine kollektive Einrichtung. Dass wir trotz dieser Forschungsergebnisse, massiven Forschungsergebnisse, heute noch das Krippensystem aufstocken wollen, ist eine ganz fürchterliche Sünde unserer Regierung. Das dürfte nicht sein. Das ist eine ideologische Maßnahme gegen alle Forschungsergebnisse. Und das Gegenteil wäre das Richtige, dass unsere Gesellschaft alles tut, die Mütter und die Familien so abzustützen, dass die Mütter bei den Kindern bleiben können. Und man kann auch in Bezug auf die Kleinkinderphase und die Trotzphase erzählen, sagen, umso mehr die Mütter dabei sind und dazwischen sind, umso mehr Freude können sie auch an ihren kleinen Kindern haben. So viel mehr kann dann auch am Alltag gestaltet werden und kann dann durch die Beobachtung der Kinder an Glück und Freude durch die Kinder gewonnen werden. Und diese Phase geht ja so unendlich schnell vorüber. Und da wir heute keine 10 Kinder mehr bekommen, sondern leider Gottes in Deutschland nur noch 1,4, sind es ja auch nur 1 oder 2 Kinder, die wir in dieser zauberhaften Phase überhaupt erleben können. Und vor dieser Phase deswegen, nur weil da zwischendurch mal ein bisschen Geschrei ist und mal ein Stück heftige Reaktion und Auseinandersetzung, davor wegzulaufen, damit tut sich die Mutter oder auch der Vater eigentlich nur selbst etwas an, was sein Leben sonst bereichern könnte.
Ja, angesichts der Zeit sehe ich, dass wir gar nicht mehr die zweite Trotzphase, die Pubertät hier ausreichend dann auch noch behandeln können. Vielleicht eine Frage auch noch zu Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern. Welches sind denn die häufigsten und inwieweit hängen sie denn oft zusammen auch mit dem Fehlverhalten des Erziehers?
Ja, als erstes, wenn das Kind sich nicht nach außen hinreichend genug wehren kann, bekommt es sogenannte Primordialsymptome. Das sind die Erstsymptome von späteren seelischen Erkrankungen. Und die müssen beachtet werden, denn sie lassen sich dann ja noch wieder lösen und einschränken. Dazu gehört alles, was mit Selbstbeschädigung zu tun hat. Den Kopf gegen die Wand schlagen, sich die Haut aufkratzen, ich sagte es schon, die Haare ausreißen, die Wangenhäute ausreißen. Manche Kinder fangen sogar an den Fußnägeln zu nagen, extrem unruhig zu werden, gar nicht mehr Konzessionen machen zu können, sondern stattdessen immer nur Widerpart zu sein, gegen alles und jedes. Das sind schon erhebliche Verhaltensstörungen, wo man sich mit sich muss man sich selbst ins Gebet nehmen muss und sagen muss, was kann ich hier falsch gemacht haben oder was ist an tragischem Geschehen, dass das Kind hier sich in seiner Entwicklung gestört fühlt, und das müsste so schnell wie möglich aufgeklärt und durch ein anderes Verhalten bereinigt werden, denn in diesem Zeitraum lässt es sich noch alles wieder bereinigen. Und später, nachher im Erwachsenenalter, nicht mehr. Das ist das, was eben auch die Hirnforschung wieder zutage gefördert hat und was unser Erfahrungswissen in der Praxis sehr bestätigt hat. Also vorbeugen und rechtzeitig beobachten ist von allergrößter Wichtigkeit.
Ein Kind, das jetzt besonders aggressives Verhalten an den Tag legt, sollte man da also auch schon einen Psychotherapeuten aufsuchen?
Ja, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sind da die Richtigen, nicht? Die ja nun spezialisiert sind auf diesem Sektor, die glücklicherweise auch jetzt alle zu den Kassen zugelassen sind. Also jedenfalls einen Kinderpsychotherapeuten aufzusuchen, der zu den Kassen zugelassen ist, das ist der richtige Ansprechpartner dafür. Nicht irgendein Psychotherapeut, auch nicht einfach nur ein Psychiater, der eine psychotherapeutische Zusatzausbildung gemacht hat, sondern ein Mensch, der auf Kinder spezialisiert ist, psychotherapeutisch, den zu befragen und Beratung einzuholen, ist sicher von guter, vorbeugender Notwendigkeit.
Aber sicherlich erst dann, wenn wirklich alle Stricke gerissen sind sozusagen, also erst einmal suchen, vielleicht auch im eigenen Verhalten oder auch im Umfeld, vielleicht auch andere befragen, weil manchmal sieht man das oder Außenstehende sehen dann doch eher auch die Probleme oder die Fehlverhalten, was sich auch vielleicht bei Erwachsenen eingeschlichen hat.
Also die Schwiegermutter sieht den blinden Fleck in der Erziehung der Schwiegertochter ganz schnell. Und es ist sicher sehr sinnvoll und klug von einer Schwiegertochter, dann auch ruhig die Schwiegermutter zu befragen. Nur ist es außerordentlich wichtig, dass die Schwiegermutter dann nicht so tut, als wüsste sie alles besser, sondern sie müsste ihre Schwiegertochter sehr liebevoll beraten und sehr sorgsam, sehr, sehr behutsam. Und immer darauf bedacht sein, dass sie nicht das besser gemacht hat und dass sie alles richtig weiß. Dann kann in der Familie auch schon sehr viel geheilt werden. Aber hier ist wirklich die christliche Nächstenliebe nötig. Und da ist es außerordentlich wichtig, dass die älteren Frauen nicht dann ihren eigenen Machttrieb mit einmischen, um dann die Schwiegertochter oder die Tochter auch manchmal klein zu halten. Wenn wir da den richtigen Ton finden, dann sind solche Dinge auch sehr positiv in der Familie zu bereinigen, weil ja die Älteren auch häufig, also A, mehr sehen, was schief läuft, und B, auch dann die Erfahreneren sind, wenn sie einen Lot von Kindern großgezogen haben. Aber hier ist es der Ton, der die Musik macht. Und vor allen Dingen die innere Einstellung. Hier ist eine echte christliche Haltung nötig. Hier muss es wirklich um den Nächsten gehen. Das ist das Kind und seine jetzt ratlos gewordene Mutter.
Frau Mewes, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass wir Sie hier heute hören durften in der letzten Stunde, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch die Möglichkeit dazu war. Ein herzliches Dankeschön an Sie. Sie haben auch den Verein Verantwortung für die Familie. Wer darüber nähere Informationen haben möchte, beziehungsweise auch wer die Sendung nachhören möchte oder wer noch wissen möchte, sich vielleicht noch Erziehungsratschläge holen möchte aus Literatur von Ihnen, dem Hörerservice hinterliegen noch die entsprechenden Buchtitel und wo man sich da hinwenden kann. Den Hörerservice können Sie erreichen unter der 0700 75 25 75 25. Und ja, damit möchte ich mich verabschieden. Auch Ihnen fürs Zuhören danken. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.